Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter.
Kam es denn für...
Oh, ist das lecker.
Küchenfunk.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Küchenfunk. Ich bin der Christian von Küchenjunge.com und bei mir dabei ist der große, der einzigartige Martin aus Köln.
Tagchen.
Ich höre mich schon fast an wie der Sven, ne?
Das ist, wollte gerade sagen. Das ist,
er ist mein Lehrer, ne? Also es geht irgendwie so.
Dein Podcast-Mentor.
Podfaser. Also,
der war schon sehr alt, ne?
Ja, der Podfaser ist sehr alt, ja. Mhm. Aber wie gesagt, ich weiß auch nicht, warum das so tief irgendwie mir für wo ist. Sobald ich in die Einleitung mache, verfalle ich da auch rein. Es ist irgendwie so abgespeichert. Ja. Auch sehr schön. Da war der Sven nochmal dabei. Hast du dir die Vrindt-Folgen mit Sven, mit der Kombüse mal angehört?
Immer mal wieder, ja. Auch nicht dann im Kompletten manchmal, aber ja, doch. Ich finde, das ist so das Format, wo Sven am meisten so auflebt und wo ich finde, so, da passt er eigentlich auch am besten rein, weil er ist gegen zu mir so einen fachlichen, so der mega Erklärbär, der kann einen das super erklären.
Ja.
Ja. Und macht er echt gut. Und ja, wenn man so die Folgen nach und nach anhört, es baut sich ja dann auf mit dem Kochen und mit den Skills. Eine sehr schöne Idee, ja, was die beiden da machen.
Ja. Ja. Vor allen Dingen nimmt der Holgi dann auch so den Part ein, den der, oh, wie hieß er noch? Beim Kulinarikast, mit Sven, der...
Der Olli!
Der Olli, genau. Der Olli so eingenommen hat, dass halt viele, also dann so als unwissender Fragen gestellt werden, die dann auch so genau die Frage sind, die den Leuten wahrscheinlich im Kopf rumgeistert. Das ist halt eine super Kombi, wenn du jemanden hast, der dann auch die richtigen Fragen stellt, ne?
Ja.
Ja, die letzte Folge war, glaube ich, mit Schnitzel. Da erklären sie das Wiener Schnitzel oder Schnitzelpanieren.
Stimmt. Stimmt. Da dachte ich mir auch so, mal so einen kleinen Schnitzel-Contest gegen Sven zu machen, das wird mir auch noch ein bisschen Spaß machen. Hier die besten Schnitzel, ja.
Hast du Geheimtipp?
Nein, aber...
Ja, ich fand cool die Idee, dass er gesagt hat, die trockenen Brötchen, getrocknete Brötchen selber reiben. Also dann diese Brösel nehmen.
Ja, aber entweder man nimmt von einer Bäckerei, gibt es das ja schon zu kaufen, ja, genauso.
Ja. Ne?
Also sogar wirklich in guter Qualität. Oder man macht es dann halt selber. Aber man nimmt einfach nicht dieses Semmelbrösel-Zeug aus dem Supermarkt. Das ist, ja klar, für mich versteht sich das von selber, ne? Weil, aber vielleicht so, es gibt ja diese Semmelbrösel-Fertigmischung, Gewürzmischung, die knusprig bleiben und keine Ahnung was, weil da so viel Chemiezeugs drin ist und Sachen, die da eigentlich ganz reingehören. Aber da hat er einfach recht, ne? Das ist auch wieder so back to the roots, zum Ursprung, des, wo die Schnitzel wahrscheinlich herkommen. Also, das muss einfach sein für ein geiles Schnitzel.
Ja, aber ich habe zum Beispiel, kauf die auch beim Bäcker, Paniermehl. Mhm. Aber mal selber reiben wäre eigentlich auch mal eine Idee.
Ja, vor allen Dingen, also ich habe immer mal so 2-3 Semmeln vom Frühstück über, also ich verwahre mir die auch auf, aber die gehen dann eher so für die Richtung Frikadelle dann drauf. Mhm.
Ja, ich finde vor allen Dingen spannend, beim Paniermehl vom Bäcker habe ich manchmal so das Gefühl, die ist sehr fein. Und da könnte ich mir vorstellen, so wenn du es selber reibst, dann hast du ja wahrscheinlich so ein bisschen unterschiedliche Krume, ein bisschen dicker. Ich finde, das könnte, glaube ich, auch gut sein.
Aber also eigentlich am geilsten ist Panko.
Panko ist natürlich auch mega geiles Paniermehl, ja.
Ja, wobei es eigentlich grobes, geriebenes, also ist auch ein bisschen gröber, ne? Aber irgendwie so ein bisschen, ich finde es noch ein bisschen scharfkantiger, das kommt irgendwie noch ein Ticken crunchiger.
Ich frage mich aber auch, ob da nicht irgendeine Chemie oder irgendein Zeug drin ist, aber das bleibt ja auch, es ist ja auch knuspriger und, oder?
Ja, es ist auf jeden Fall crunchiger, ne? Und das Lustige ist ja, dass es eigentlich so ein Produkt ist, was, glaube ich, von uns das Paniermehl imitieren soll, ne? Was irgendwie die Japaner oder Chinesen damals gemacht haben, um so ein Ersatzprodukt zu haben. Kommt mir auf jeden Fall so vor.
Okay, ja. Aber jetzt lehnen wir uns wahrscheinlich weit aus dem Fenster. Vielleicht gab es das schon 1000 Jahre vor dem unseren, ne?
Ist auch immer eine Frage, ne? Woher die Pizza kommt und die Nudeln. Da kann man lange diskutieren. Ja.
Also ich hatte was habe ich, ich weiß nicht, ob ich es erzählt habe, wie wir im November hier im Bürgerverein Dippekuchen gemacht haben. Das war dann auch bei einem Bäcker, weil der hat dann morgens gebacken und hat mir die Restwärme von den Öfen genutzt.
Das hast du erzählt, ja.
Und weil wir keinen Bock hatten, die ganzen Kartoffeln zu reiben, sind die ganzen Kartoffeln in einen, in diesen Paniermehl. Das ist wie eine Fräse, weißt du, wie so eine Fräse, die du im Garten hast, für Laub zu schreddern, hat das der Bäcker da rumstehen, um Paniermehl zu machen. Da kommen dann oben die ganzen Restbrote und Brötchen rein und unten hast du ein feines Mehl. Unten sind so, ich glaube, so drei Kreuze Messer hintereinander und der schreddert das dann halt so irrsinnig klein. Und wir haben dann in dieser Bäckerei, in diesem Schredder, einfach die Kartoffeln für den Dippekuchen gemacht. Das war du musst dir das vorstellen, da ist ja Flüssigkeit drin in diesen, wir haben die Zwiebeln am Stück da reingeschmissen. Das Ding hat, das war eine Sauerei. Unten lief die Brühe raus, das lief dann halt, haben wir dann aufgefangen, was wir halt brauchten für unseren Dippekuchen, aber naja, das Ding ist halt nicht für Flüssigkeiten gemacht, deswegen, das war eine Riesensauerei.
Und der Bäcker durfte alles wieder sauber machen. Ihr seid ihr Jungs.
Ja, wir wollten es sauber machen, er macht es selber. Also ich muss sagen, das machen die ja schon seit, ich weiß nicht, wie lange diese Dippekuchenwanderungen, wie lange es die schon gibt. Bestimmt seit 15, 20 Jahren. Und die machen das schon immer da und immer so. Deswegen, ich war das erste Mal dabei, wollte mir das mal angucken. Sonntags morgens um 5:30. Ne? Das ist eine super Idee. Kann nur ich drauf kommen. Natürlich. Irgendwann mal den Schnabel aufgerissen. Ja, ich komme helfen. Naja.
Und beim nächsten Mal bist du wieder dabei, ja?
Das macht Spaß, ja. Weil es ist ja halt immer so bei diesen Vereinen, sind immer, die überaltern, da müssen junge Leute einfach nochmal mitmachen. Die müssen ja nichts entscheiden, aber die müssen einfach, es müssen Leute mitmachen. Die müssen da vielleicht auch reinwachsen. Und ich könnte mir echt gut vorstellen, dass ich mir so diese Dippekuchen, da werde ich echt Spaß dran. Das sind dann riesige Bleche, die haben die Bleche, das sind so ein Meter mal 60, 70 Zentimeter und davon haben die 6 Stück. Ich weiß gar nicht, ich habe irgendwo aufgeschrieben, wie viel Masse da draufgegangen ist, wie viel Mettwürstchen und wie viel Eier. Aber das war echt, ja, sowas macht Spaß. Also du bist mit gesellig mit Leuten zusammen und das früh am Morgen und ja, fängst sowas an. War echt, echt cool.
Christian Lörsch, der Retter des Dippekuchen. Nein.
Nee, wird mir aber Spaß machen.
Ja. Ist halt eben schon meisterschaftstauglich, das Zeug, ne?
Ja, es stimmt. Wurde ja sogar bereits kopiert, ne?
Ja, vom. Also damit haben die nicht die deutsche Meisterschaft geholt, ne? Also,
nicht alleine.
Ne, warte mal, war es nicht in dem Jahr, wo sie es nicht mehr geschafft haben?
Ich meine, es war die letzte. Nicht. Also, wie wir das letzte Mal mitgemacht haben bei der Stimmt. Bergischen. In dem Jahr war ja noch eine Meisterschaft und da haben die mitgemacht und ich glaube, da haben sie es geholt.
Also doch. Ja, du hast recht.
Ja, auf jeden Fall, das war dann als zeitig, ne? Das war nicht als. Wir haben auch gegrillten Dippekuchen gemacht. Wir haben den gar nicht gemacht als Burger, so wie ich das schon mal gemacht habe, sondern die haben es zu irgendeinem Gericht, glaube ich, dazu getan, ne?
Mhm. Das war. Eine Beilage, das haben sie sich schon bei uns abgeschaut.
Ja. Ja, man ist ja schön, wenn man weiß, dass Dinge funktionieren, ne?
Aber wir hatten es auch als Beilage zum Burger,
ja,
ne?
Ja, genau. Ich doch.
Mit Karötchen und dann war das war unser Hauptgang.
Ja.
Ja.
So what?
Ja, nicht? Aber egal. Wir machen auch so einfach erfolgreich nicht mehr bei Meisterschaften mit.
Genau. Wegen dem Ganzen drumrum, ne? Uns geht's ja ums Kochen und ums Grillen und nicht um, wer am tollsten aussieht.
Deswegen war ich ja auch vorletzte Woche, habe ich bei einem Currywurst-Battle dran teilgenommen.
Ah, stimmt. Im Laden ein hattet ihr den Currywurst-Battle, ja. Ne?
Wir hatten irgendwie, gingen dann ein bisschen zu doll die Fresse auf und da war ich sehr fest überzeugt, dass meine Currywurst doch die bessere sei.
Ist das sehr, sehr kurzfristig entstanden, dieser Battle, oder?
Ja, also eine Woche vorher ist das im Suff entstanden, ne? Also irgendwie.
Du hast zu viel Craftbeer getrunken, ne?
Alter, wir haben Craftbeer gekillt in den 2 Wochen. Also ich nicht persönlich, aber so allgemein. Also wirklich, also man kann kann da nur davon sprechen, dass Craft Beer, also wir hatten ja vier Biere vom Fass dort, ne? Aha. Wir hatten so ein Craft Beer Tasting Panel und das lief richtig ordentlich und da kann man echt zufrieden sein. Also ja, sowas brauchen wir in Köln, das hat man gemerkt. Die Leute muss man da nur so ein Zähnchen nehmen und dafür begeistern, dann läuft das auch. Ja, aber Currywurst Battle, ja, ich war ziemlich überzeugt von meiner Soße.
Wer hat mitgemacht?
Mitgemacht. Also die Idee ist so quasi, dass die Chefs so verschiedener Läden sich gegeneinander duellieren. Also da war der Jojo dabei, das ist der Betreiber vom und der Küchenchef von Nudelmafia. Der Max von Laden ein, das ist ja quasi dort auch der Küchenchef quasi. Aha. Dann der Richie, das ist ja ein Angestellter von uns, der so ein bisschen so federführend dann während der zwei Wochen Laden ein für Wurst-Case-Szenario war. Ja, und eben halt ich noch, so im Namen der fetten Kuh habe ich da ein bisschen die Wurst geschwenkt. Ja, und dann jeder hat halt eine Soße gekocht an dem Abend. Dann haben wir die Soße in die Wurst in 8 Teile gestückelt und immer auf 2 Stücke kam dann jeweils eine Soße.
Aha.
Und die Gäste konnten dann halt für, ich glaube, 3,50 das kaufen. Und dann gab es für jede verschiedene Soße einen verschiedenen Piekser und die Soße, die den am besten geschmeckt hat, da haben sie den Piekser abgegeben. Ja.
Okay, und wie viele Stimmen hattet ihr am Ende? Wie viele haben mitgemacht?
Wir haben 50 Würste gehabt. Ich glaube, so innerhalb der 2 Stunden haben 43 Leute zur Currywurst gegriffen, aber auch nicht nur allein, weil wir hatten keine Brötchen mehr. Wir waren an dem Abend ausverkauft. Es gab eigentlich nur noch Currywurst, den Softshell Crab und das war's.
Okay, ja. Also 43 Leute haben die
haben gewotet. Ich meine, ja, die Jury waren die quasi, ja.
43 Personen Jury. So, wer ist Nummer 3 geworden?
Ob Nummer 3 oder 4, also sagen wir mal so, die letzten zwei waren so ungefähr gleich auf. Das war der Richie vom Wurst-Case-Szenario und der Max vom Laden 1. Der Richie hat so eine sehr, schon eine würzige Soße gemacht, aber sehr flüssig. Und der Max hat eine schöne Konsistenz gehabt von der Soße, aber es war einfach sehr puristisch, sehr tomatig. Also da hättest du zumindest noch ein Currypulver drauf machen müssen. Beides nicht so ideal, ne?
Mhm.
Ja. Und ja, Trommelwirbel, wer hat bloß gewonnen? Ich nicht.
Das dachte ich mir.
Ich habe Platz 2 gemacht. Ich habe eine sehr pikante und ich würde mal sagen, so hochwertige Soße gemacht, also so in Sachen, das war jetzt einfach nicht nur Tomatensutsche, sondern da waren schon einiges an Zutaten drin und das war halt Charakter, da war von allem was drin, ne? Süße Säure, Schärfe, aber vielleicht auch ein bisschen zu wenig Schärfe, muss ich auch im Nachhinein vielleicht sagen.
Mhm.
Und der Jojo hat ja gewonnen, weil er hat meiner Meinung nach so eine Frauen-Currysoße gekocht.
Aha.
Also mag ich auch, also, ne, aber eine fruchtig scharfe Soße hat er gemacht. Und fast, also es haben auf jeden Fall alle Frauen für ihn gewotet, ne? So ja. Für seine, er hat ja auch irgendwie, weiß ich nicht, Zitrone aus seinem Garten reingemacht, irgendwie Mango und ach, keine Ahnung was. Und die war auch super lecker. Und die Leute haben, ein paar Männer haben auch für ihn gewotet, aber nur ein paar. Aber ausnahmslos alle Frauen. Und das war dann halt so mir dann zum Verhängnis geworden, ne? Also in dem Sinne. Aber wir haben dann irgendwie auch beschlossen, dass wir dann, wenn wir eine Bude aufmachen, dann machen wir zusammen eine auf. Dann macht er halt die fruchtig scharfe und ich mach die pikante Soße. Und dann sind wir da auch. Dann haben wir das richtige Konzept. Also die zwei Soßen hatten wirklich das Niveau, dass man damit eine richtig geile Bude aufmachen kann, die es in Köln nicht gibt.
Okay.
Ja. Oder wo kann man noch geil Currywurst essen? Also die hier, diese Weltmeister-Currywurst bei uns am Kino, die ist ganz gut, aber ansonsten...
Welche ist das? Kino?
Ja, hier, wie heißt das? Cinedome oder was? Am Mediapark. Da gibt es also diese Weltmeister-Currywurst. Die ist ganz in Ordnung, okay. Aber kenne ich halt auch nur so vom Vorbeigehen. Also damit habe ich auch nie so richtig riesengroß beschäftigt. Diese Tatort-Currywurst, die ist zum Beispiel, finde ich, nicht so cool.
Die ist unten am Rhein, ne?
Genau, die man dann immer im Abspann vom Tatort sieht. Die ist super, super besucht, weil das halt im Tatort ist, aber die hat mich jetzt nicht so vom Hocker gehauen.
Ja, aber man sieht die nur im Abspann von dem Kölner Tatort, ne?
Ja, natürlich.
Ja, okay.
Gucken wir mal irgendwas anderes? Nein.
Welche gefällt mir denn? Münster gefällt mir gut.
Ja, Münster gefällt mir auch persönlich am besten, ja. Und einige Sachen von Dortmund werden dann auch gerne bei uns gedreht.
Ah, okay.
Ja, ja, ist immer sehr verwirrend.
Gut zu wissen. Ja. Ja, so. Was haben wir noch? Was haben wir noch?
Was hast du denn so erlebt? Mit wem hast du dich denn so duelliert?
Duelliert. Ich war ja auf Duells, aber mit wem habe ich mich noch duelliert? Ich hab immer kräftig selbst gefressen, glaube ich.
Und selbst gekocht, oder?
Ja, klar. Also viel selbst gekocht. Weil mit der Kleinen gehen wir jetzt echt wenig essen. Die will halt um halb sieben Abendessen, schlafen und dann, ja, wenn laden wir uns Leute ein zum hier kochen. Weil echt keine, ja, im Moment auch keine Muße, irgendwo essen zu gehen. Aber dafür tolle Sachen einzukaufen und die dann zu Hause zu verarbeiten, ja. Ich habe in der Agentur letzte Woche Dienstag haben wir Sushi-Abend gemacht.
In der Agentur?
Genau.
Mit den Mitarbeitern?
Genau.
Kamen die ja nochmal freiwillig abends wieder zurück zum Essen?
Nö, es war so, wir machen das direkt nach der Arbeit, Richtung 17, Viertel nach fünf. Und wir machen einmal im Monat Stammtisch und da machen wir, worauf wir gerade Bock haben. Das war schon mal einfach im Sommer, hier ins Flüsschen einen Biertisch stellen, ein paar Biere zischen oder Wikinger-Schach spielen oder keine Ahnung. Also das kann alles Mögliche sein und dieses Mal hat unsere Azubine vorgeschlagen, oh, sie hat noch nie Sushi gemacht, das wäre doch mal was für so ein Stammtischabend. Ja, dann haben wir das einfach gemacht.
Jawohl.
So mit, ich glaube, wir waren 14 Leute und ich habe dann mal ein bisschen erklärt, wie man Sushi macht. So von der Pike auf, die normalen Maki-Rollen mit Alge drum, wie man den Reis wäscht und kocht und säuert und abkühlen lässt und ja, die schmerzhaften Erfahrungen mit zu voll gestopften Rollen, die dann wo überall alles rausquillt und nicht zugedreht wird. Und ja, war echt ein witziger Abend. Wir haben jede Menge Matten, ich habe ein paar Sachen vorgemacht und ja, die anderen haben dann nachgemacht.
Sehr schön.
Ja, und wir haben ich habe meine ersten Inside-Out-Rolls gemacht, also die California Rolls.
Genau.
Sind meine, eigentlich auch meine Favoriten, weil da einfach nicht so viel Alge drauf ist. Also ich esse die Alge gerne, aber nicht, wenn die außen dran ist und du musst die dann durch so eine lederne Haut versuchen, diesen Sushi zu essen. Und also Inside Out funktioniert so, dass der Reis halt außen ist und dann in der Mitte halt eine kleine Schicht von dieser Alge und da drin dann nochmal Fisch oder Avocado und also möglichen anderer Kram. Ich glaube, in den klassischen California Rolls ist auch dieses Suremi drin, ne?
Ah, sieht man ja oft, ja.
Ja, also ich glaube, das ist auch die klassische California Roll. Da gibt's noch eine andere. Da ist dann auch Lachs drin. Die heißt wieder anders. Aber diese California Roll müsste eigentlich mit diesem Ersatz Krabbenfleisch, Fake, Eiweiß, widerlichen Zeug sein. Das habe ich mir dann schön gespart. Also, das finde ich geht gar nicht.
Ja.
Hast du schon mal Sushi gemacht?
Ja, so ein bisschen. Ich habe früher in Wuppertal Sushi-Kurse gegeben.
Ach ja, ich erinnere mich. Das hast du sogar irgendwann mal hier erzählt.
Ich habe mich da zu der Zeit überfressen an der Scheiße, ja.
Wer uns noch sagen kann, welche Folge das war, kriegt ein Eis. Also in die Kommentare, welche Folge Martin das erzählt hat. Ich weiß es nicht mehr.
Aber ein gutes Eis. Ja. Nee, ey. Ich habe mal so einen Sushi-Kurs. Also ich habe früher sehr, sehr gerne Sushi gegessen. Mhm. Also wenn ich mal was irgendwie mir gekauft habe, so fertiges zu essen, war es Sushi. Und es gab niemanden, der in Wuppertal so Kurse gegeben hat. Und dann war ich deswegen in Düsseldorf, wurde mir ein Sushi-Kurs geschenkt. Mhm. Und der Typ war richtig gut, der hat richtig gut Sushi gemacht. Da gab es nur einen Manko, er konnte nicht sich verständigen und erklären. Und deswegen habe ich dann gedacht, ey, ne, eigentlich, ich kann den Leuten das viel besser erklären, aber es sieht vielleicht nicht ganz so professionell aus, wie er das macht. Ja. Deswegen habe ich dann sehr, sehr viel Sushi gemacht und für Gott und die Welt eine Woche lang die Leute durchgefüttert vor meinem ersten Kurs. Mhm. Ich habe wirklich kiloweise das Zeug am Tag gemacht. Und dann ging das auch super von der Hand. Und ich habe den Leuten das, also fand ich wirklich, besser vermittelt wie jetzt der Sushi-Meister von dem einen Laden da, wo das dann 100 Euro gekostet hat. Und ich habe auch, glaube ich, auch nur 59 Euro oder so genommen. Und okay. Das hat sich auch richtig gut verkauft, das Zeug. Ja. Also diese Kurse. Das habe ich immer, ich habe immer 13 Tage am Stück gearbeitet im Restaurant, hatte einen Tag frei und an dem Tag habe ich das gemacht.
Aber, und dann wieder 13 Tage gearbeitet und dann wieder.
Genau.
Ah, ja,
genau. Du bist wir hatten immer, war es sonntags oder montags? Ja, ich glaube, das war montags, hatten wir Ruhetag. Und dann habe ich alle zwei Wochen quasi an dem Ruhetag habe ich halt in dem anderen Restaurant von den Betreibern gearbeitet. Mhm. Ja, ne, damit einem nicht langweilig wird.
Okay.
Ja, aber man muss auch dazu sagen, derzeit hat unser Restaurant bis 11 Uhr aufgehabt. Um 5 haben wir, glaube ich, 5 haben wir geöffnet. Das sind ja auch nicht so viele Stunden. Und manchmal bin ich auch erst um 4:30 da in den Laden reingeschläufert und habe dann angefangen, Mise en place zu machen. Ist ja auch was für Angsthasen, ne?
Ja, du bist halt jung gewesen, ne? Da hast du Feuer ohne Ende.
Naja, das war auch, wir haben alle Soßen und alles sowas selber gemacht, aber, man weiß ja, wie das dann läuft und was man in den Schubladen hat, ne?
Ja.
Worauf man sich einlässt. Ja. Joa. Nee, auf jeden Fall hat mega Spaß gemacht. Seitdem kann ich Sushi nicht mehr sehen. Also ich gehe jetzt immer noch gerne ab und zu mal Sushi essen, ne? Mhm. Aber das ist dann 4-mal im Jahr maximal.
Ja.
Das war eine ganz andere Zeit. Und ich mag eigentlich diese Alge, nur so Nori-Algen. Aber so California Rolls finde ich auch eigentlich relativ viel cooler.
Ja. Also ich halt, ich habe ein paar andere Sachen auch neben Sushi gemacht, zum Beispiel Miso-Suppe vorweg. Ich bin eigentlich schon ein echter Fan davon, wenn du gerade in so eine Sushi-Bar gehst und fängst da mit so einer Miso-Suppe an, weil es ist für mich die einzige, wirklich die einzige Berechtigung für Tofu ist diese Suppe. Weil in dieser Suppe, finde ich, schmeckt Tofu einfach hammermäßig gut.
Ja, wenn man den Sushi, den Tofu ein bisschen vorher noch ein bisschen Gewalt antut, wie der Antonio damals so schön gesagt hat. Ja, dann glaube ich, funktioniert das gut, oder?
Ja, ich
schneide den einfach nur so rein.
Ich habe den einfach nur so reingeschnitten und ich finde, da passt das einfach. Es ist, also ich finde, das ist total rund. Das ist wie Eierstich in so eine Suppe. Kann ich den total gut, ohne Gewalt, ertrage ich den. Der war echt schön. Was ich jetzt nicht so richtig hinbekommen habe, ich habe das am Wochenende vorher mal ausprobiert, war diese Miso-Suppe zu machen. Das ist ja Miso ist so eine Sojabohnenpaste, mit der du ja dann nachher die Suppe anrührst.
Ja, beziehungsweise die Miso-Paste ist ja da. Das ist so quasi, als wenn du so ein Gemüsebrühe-Paste kaufen würdest und kein Pulver. Das ist ja extra ein Produkt, um die Brühe herzustellen. Eigentlich kocht man die doch so, oder nicht?
Ich habe das war das Problem, ich habe nicht wirklich ein Rezept dafür gefunden. Und ich glaube, also in den Rezepten, die ich gefunden habe, gibst du diese Miso-Paste erst sehr spät dazu, damit die gar nicht so zerkocht, auskocht oder Aroma verliert. Aber von der Dosierung her war es sehr schwierig, weil sie im Grunde, wie der Tofu auch, sehr geschmacksneutral ist. Sie färbt und sie macht so ein, also sie gibt jetzt, würde ich sagen, nicht mal Umami oder Salz irgendwie rein in die Suppe an Geschmack, sondern ja, das ist immer noch total seicht. Und dann habe ich ein bisschen Sojasauce dran gekippt und es sah nachher überhaupt nicht mehr aus wie die Suppe, die du beim Asiaten bekommst. ich habe dann noch, was ich sehr schön fand, diese Algen, die du für Sushi nimmst, gibt's auch als Flocken oder als in Streifen geschnitten.
Genau.
Und die schmeißt du dann halt kurz vor Ende halt mit rein. Fand ich in der Suppe auch sehr lecker. Aber wie gesagt, die Brühe an sich, bei meinem ersten Versuch war es rein Miso-Paste und die war so lame. Also da habe ich dann auch mit Sojasauce nichts mehr gerissen. Meine Frau hat sie von sich weggeschoben und gesagt, ich nehme dann jetzt den Hauptgang.
Okay.
Und dann, wie ich es an dem Stammtisch dann gemacht habe, habe ich einfach noch Gemüsebrühe drunter gezogen, damit einfach Aroma rankam. Also ich brauche dringend Nachhilfe in Miso-Suppe. Vielleicht müsste ich mal die Ulva fragen. Die ist doch eigentlich Asien-Experte, oder?
Tja, eigentlich schon.
Nachdem sie Tamagoyagi uns schon erklärt hat. Ne? Weißt du noch, was es ist?
Dieses süße Rührei, ne? Oder?
War das süß?
Oder? Auf jeden Fall so ein Das ist ein Rührei, oder?
Ja, das war dieses Omelets, Rührei-Omelets, die dann mit Algen eingelegt wurden. Also du machst ganz dünne Eierkuchen, legst dann Alge dazwischen, machst dann wieder ein und rollst das nachher so zusammen.
Dass du dir überhaupt allein schon den Namen gemerkt hast,
das ja, ich, beeindruckt ich hab mich. Ich habe mit dir, glaube ich, drüber gesprochen. Ich weiß auch nicht, irgendwie kriege ich dieses Ding nicht mehr aus dem Kopf. Ich wollte es auch an dem Abend machen, aber ja, das wurde dann einfach mit dem ganzen. Wir haben die Maki-Sushi gemacht, wir haben Nigiri gemacht, also einfach so Reishäufchen mit Fisch drüber. Mhm. Und dann die Inside-Out-Rolls. Dann hatten wir die Suppe vorweg. Für den Nachtisch haben wir Kokosmilchreis mit frischer Mango gedacht. Und dann habe ich noch ein schönes, was war das? Das war ein gut abgehangenes, das hätte ich gar nicht erwartet, ein gut abgehangenes Stück hohe Rippe. Doch, hohe Rippe, also schön mit Fett und ein bisschen Knochen noch dran. Nee, ich glaube, da ist überhaupt kein Knochen dran.
Hättest den Knochen mal lieber in die Brühe vorher geschmissen, ja, ne?
Aber ich glaube, da war kein Knochen dran, wie ich ihn gekauft habe. Da war auf die schöne Fettschicht dran und das habe ich dann schön mit Teriyaki-Soße. Dann hat man auf dem Teller, wir haben also vegetarische Sushi gehabt und welche mit Fisch und dann haben wir noch ein bisschen dieses Teriyaki-Soßen-Rindfleisch gehabt und ja, da war eigentlich für jeden was dabei. Und wir
sehr
haben,
schön.
Ich glaube, wir haben dann bestimmt 2,5 Stunden Sushi gerollt oder 2 Stunden Sushi gerollt und dann nochmal schön eine Stunde, 1,5 Sushi gegessen.
Bis wir ich finde eigentlich am schwierigsten, Nigiris zu machen.
Echt? Warum?
Ja, so, dass sie eine schöne Form haben, kompakt bleiben, dass das, was da drauf ist, drauf kleben bleibt, auch wenn du es mit dem Kopf herum in die Sojasauce tunkst.
Ah.
Ja,
musst warum musst du das im Kopf zuerst reintunken?
Ja, weil du den Fisch da reintunkst, nicht den Reis.
Und warum nicht? Soße.
Ja, also daran erkennt man ein gutes Sushi hier, ein gutes Nigiri-Sushi.
Ah. Ja. Ich setze immer den Reisball da rein, weil der saugt so schön.
Ja, und dann hast du dann einen halben Reissalat in der Sojasauce, ne? Ich kenne das.
Du musst ganz soft
stücken. Aber so ist das eigentlich nicht gedacht gewesen, ne?
Okay.
Ja. Aber das ist wirklich so in der Tat die Schwierigkeit. Also, das hatte dieser Sushi-Meister mir beigebracht, ja.
Also ich glaube, das hängt doch sehr viel daran, dass du den Reis auf den richtigen Punkt gekocht hast und dann auch, dass er schön klebt, ne?
Ja. Also der Reis ist sowieso nochmal so eine Schwierigkeit für sich. Und ich dachte so, ich kann schon Sushi machen und habe dann später in der Meerbar gearbeitet und ich hatte einen chinesischen Küchenchef, der aber beim Japaner gelernt hat.
Mhm.
Und der hat sich voll über meinen Reis dann aufgeregt. Hat ihn dann noch irgendwie versucht zu retten und war ziemlich stinkig, was ich da mit seinem Reis gemacht habe. Ja. Hatte mir da.
Hast du falsch gemacht?
Ihm war die Konsistenz nicht so genehm, ne?
Aber weil du zu lang gekocht hast oder zu viel Essig dran oder?
Nee, ich weiß es jetzt gar nicht mehr genau, was dann am Ende das Problem war, aber ja, so, es gibt da halt so Feinheiten anscheinend, die man, glaube ich, auch so als Europäer schon irgendwie nicht mehr so wirklich wahrnimmt. Ne? Und ja, ich musste da auch die ganze Zeit den Reis bei ihm wedeln und so Sachen, ja.
Kalt wedeln oder was?
Ja, irgendwie, der muss ja ziemlich schnell ausdampfen, damit der klebt, ne? Aha. Aber du darfst ihn ja nicht in den Kühlschrank oder so stellen, ne? Das soll ja eine gute Zimmertemperatur noch haben, ja.
Ich hab
kannst aber auch keinen Ventilator dran hinstellen, weil dann wird es ja auch wieder zu kalt.
Okay. Also was ich gemacht habe, ich habe die einfach in einer Auflaufform sehr großflächig halt ausgebreitet und dann gesäuert und dann halt mit einem Holzspachtel ein bisschen umgewendet und dann halt auskühlen lassen, ohne zu wedeln. Ja, der war sauklebrig. Naja.
Ja, aber wie säuerst du den? Hast du da
Weißessig.
Aber diese fertige Mischung, dieses Mizkan oder einfach nur Essig?
Einfach nur Essig.
Weil da gibt's so ein Zeug, das ist Mizkan, das ist extra, da steht drauf Sushi weniger und dann ist das halt schon komplett gemischt, ne?
Was ist denn da noch drin? Süße?
Ja, und Süße ist da, ach, wie heißt es denn? Hab ich doch auf der Arbeit sogar auch.
Ah, wie heißt das? Agavendicksaft.
Nein. Ich mach's ja viel mit Agavendicksaft, aber da ist, nee, ist auch was, Asiatisches. Ah,
Jamswurzel.
Nee. Ist auch so was Flüssiges. So ähnlich wie Reisessig.
Ich glaube, da stand Sushi-Essig drauf. Ich glaube, dann ist
schon komplett abgeschmeckt. Ja,
weil das, einige fanden, es war zu süß. Und ich habe vor einem halben Jahr auch schon mal Sushi gemacht. Ich glaube, für meine Frau, wie sie gerade, unsere Tochter gerade da war und sie endlich wieder rohen Fisch essen und sie liebt Sushi. Mhm. Da habe ich Reisessig gekauft und zwar von irgendeiner deutschen Marke. Und das war sehr sauer. Ich glaube, da fehlte dann diese süße Komponente. Ich müsste das unbedingt meinen Kollegen sagen. Nicht, dass die mit dem falschen Essig jetzt säuern und süßen. Wobei, wie gesagt, ich fand den Essig, den wir jetzt hatten, den haben wir im Asialaden irgendwie gekauft, ein Ticken zu süß eigentlich. Es war ein Ticken zu süß für mich.
Mirin ist da mit drin.
Mirin?
Glaube ich. Ja, ich meine Mirin. Aber okay. Bevor wir was Falsches sagen.
Wir haben doch unsere Hörer, ja, die uns korrigieren.
Ja, schauen wir mal.
Naja, um das Ganze, wir haben eine sehr schöne Schieferplatten, hat eine Kollegin mitgebracht, auf die haben wir dann die ganzen Sushi geplatet. Und neben natürlich klassisch Wasabi-Sojasauce habe ich noch eine Wasabi-Creme fraiche gemacht. Die wir dann, also zwar auf einen Becher Creme fraiche fast eine ganze Tube Wasabi. Also das Fett nimmt ja nochmal ordentlich Schärfe raus, aber mit der ganzen Tube war es dann echt noch, war okay, war echt würzig. Und dann bin ich hingegangen und habe diese Wasabi-Erdnüsse durch den Schredder getan, also durch den Mixer und dann so ein Pulver davon. Und damit dann noch schön so ein bisschen über die Creme fraiche und dann konnte man dann auch nochmal den Sushi durchziehen.
Das habe ich, das Zeug habe ich sehr gerne auch so gemacht, wie du es beschrieben hast. Auch mal einfach noch irgendwie eine Textur zu geben, wenn man irgendwie einen Thunfisch-Tatar hat oder ein Lachs-Sashimi oder sowas. Es ist echt irgendwie sogar leckerer als diese Nuss selber, wenn man die so isst. Ja. Ne? Einfach so auf dem Gericht irgendwie mit drauf. Die Leute wissen auch erstmal nicht, was das ist und was. Ja. Und die Erdnuss passt ja eh geschmacklich gut dazu und passt so ins Thema.
Ja. Wir hatten jetzt am Montag noch was davon übrig. Am Montag habe ich eine Suppe gemacht aus so indisch rote Linsen mit Ingwer und Kokosmilch. Das wird dann püriert. Dann hast du so eine sehr cremige Suppe. Und dazu gab es dann einfach einen Zitronenjoghurt obendrauf, ein bisschen Koriander. Und dann haben wir auch noch diese Erdnüsse, diese gehackten, drüber getan. Das hat dann nochmal echt schön Schärfe. Und gerade in diese asiatischen Gerichte ist das echt ein schöner Schärfebringer und einfach auch die Erdnuss ist halt einfach auch ein bisschen mehr Fett und damit Aromaträger. Finde ich echt für sowas super.
Tja, jetzt zum Bier würde das jetzt auch ziemlich gut passen.
So ein bisschen Sushi.
Ja. Gibt's denn bei dir auch heute Bier? Ausnahmsweise unter der Woche?
Nee. Ich hab, morgen ist Fußball gucken. Da werde ich mir wahrscheinlich Bier gönnen, ja.
Bayern oder was?
Ja, klar. Ja, weißt du?
Ja, okay, so international muss man die unterstützen.
Nee, ich guck wegen Juve.
Ja, ja. Ja, das glaubt ihr kein Mensch mehr. Ich trinke hier übrigens, falls du dich fragst, was ich hier trinke, ein von der Kona Brewing Fire Rock Pale Ale. Sehr lecker. Wo kommt das denn her? Aus Aloha.
Aloha?
Nein. Da kommst du nicht her. Ist aus den Staaten. Ja. Und jetzt gibt es ein Alimania von Fritz Wülfing. Der hat früher Fritz Ale gemacht. Ne? Und ich habe das ist ein Bier von der allerersten Abfüllung aus seiner neuen Brauerei.
Ah, welches ist das?
Das ist ein India Pale Ale.
Dosenbier.
Ja. Das sollte man aus der Dose trinken.
Jetzt ist mir noch was eingefallen. Das habe ich am Abend, nach dem Sushi-Abend, habe ich einen neuen Brotaufstrich kreiert von Sachen, die wir dann noch zufällig da hatten. Und zwar, wir hatten noch Scampis. Ich habe gehackte Scampis für in die California Rolls gehabt. Und davon hatte ich noch was im Kühlschrank. Die wollte ich dann nicht weiter roh verzehren, deswegen habe ich dieses Tartar dann angebraten. Also hatten wir kleine Scampi Cubes und dann hatten wir von dem Wasabi-Creme fraiche noch was übrig. Da haben wir dann noch ordentlich Frischkäse drunter gehauen. dann die gebratenen, abgekühlten Scampi-Würfel, das schön gemixt, bisschen mit Salz abgeschmeckt und da drauf dann dieses, ein Schälchen gemacht, da drauf dann dieses Wasabi-Erdnusspulver und noch ein paar richtig dicke Erdnüsse, also diese Wasabi-Erdnuss-Dinger noch reingeschmissen. Und das schmeckt mega geil auf Brot. Also, wer da mal was Neues für die nächste Party braucht, unbedingt mal ausprobieren. Das war mega gut.
Das hört sich auch schon an, also wo du jetzt sagst Party, das hört sich eher auch schon an fast wie ein Cocktail.
Wasabi-Erdnuss-Cocktail, hm?
Ja, also so schon irgendwie eine wilde Kombination. Sieht auch ein bisschen wild aus. Ich sehe das hier gerade auf Instagram. Aha. Aber definitiv vorstellbar, dass es sehr lecker ist. Ja. Übrigens, das IPA überrascht mich gerade extremst.
Deins?
Ja, das schmeckt ohne Scheiß, als ob da Zitronensaft drin wäre.
So sauer. Also
das ist sauer und das schmeckt aber so durch dieses ganze, durch die ganzen amerikanischen Hopfen eben halt so fruchtig. Unfassbar. Und nie, ich kenne ja seine IPAs, ne? Mhm. Entweder ist es schon schlecht und und wird zu Essig, aber.
Dann wie viel das Bier ist das heute, Martin?
Abgefahren. Bier, das ich beruflich trinke oder nein, das heute, das ist mein zweites. Ja. Und unfassbar, du wirst nicht glauben, ich habe so viel fucking Bier noch zu Hause, weil ich kaufe mir immer gerne was, wenn ich was Schönes sehe. Und ich kriege ja auch manchmal was gebracht. Ne? Und ja, Samstag ist ein Verkostungsabend und ich werde da erstmal irgendwie habe beim letzten Verkostungsabend vor 6 Wochen oder so, ich auch einfach so gemacht, einfach mal so 2 Tüten voll mit Bieren dahin geschleppt, obwohl ich das alles nicht trinken kann. Als und ja,
welcher, gib ihn. Welcher Verkostungsabend ist?
Hier das Meetup, also mit 2 E, nicht hier Wortspiel und so, ne? Mhm. Craft Beer Meetup. Über diese meetup.com-Seite ist das organisiert.
Ah ja.
Der Grundgedanke dahinter ist eigentlich, dass also wir so eine Plattform gesucht haben, wo wir uns so treffen können, ne? Und mitmachen tun halt so die Gastronomen, auch gerade genannten vom Currywurst Battle eigentlich, also Laden ein macht mit, die fette Kuh macht mit, die Nudelmafia macht mit, ja, und der, wie heißt der Thomas Müller von Kraftes macht quasi auch mit und seine Kollegen von Kraftes, die helfen uns da ein bisschen bei der Orga, ne? Und die sind ja am Startplatz ansässig und so war das erste Treffen im Startplatz. Mhm. Was jetzt zum Bier trinken nicht so das Beste.
Was ist das?
Also das Startplatz ist so ein Mediapark, so ein Office halt, ne?
Ja, und ist es wieder
dann,
da?
Dann hat man einen Konferenzraum und ne, diesmal ist es eine Nudelmafia. Das ist ja ein Laden, ne? Der hat samstags zu. Unfassbar.
Ne? Warum hat der Samstag zu?
Ja, das haben wir auch im Laden eingemerkt, wo wir, das ist ja um die Ecke vom Laden ein. Das ist halt so ein Anwohner für irgendwie, das ist so, die machen ihr an den Business-Tagen mittags und nachmittags so ihren meisten Umsatz und dann ist er samstags am rügsten, ne?
Okay.
Ja, und ja, die leisten sich das halt samstags zuzuhaben.
Okay.
Und so können wir ein Craft Beer Tasting an einem Samstag machen. Umso besser für uns.
Ja, sehr cool. Ja, weil in einem Office könnte ich mir das jetzt nicht so richtig vorstellen. Da kommt auch keine Stimmung auf.
War auch so, aber das erste Treffen war ja auch einfach nur so unorganisiert ins Blaue. Kommt, wir treffen uns und reden mal, wie es in Zukunft so weitergehen soll. Ne? Ja, und das danach, das wird entweder in einer fetten Kuh oder im Laden ein sein. Mal schauen.
Ja. Sehr schön. Ja, sind jetzt leider zu spät für die Ankündigung. Das heißt.
Ja, das nächste kommt bestimmt.
Genau.
Mhm. Und das ist dann halt auch so ein bisschen gastronomfreundlich, weil jedes Mal ist ja meistens ein Gastronom, der das macht. Und der kann dann auch so sagen, so viele Plätze biete ich nur und so viele Leute lade ich selber ein.
Ja. Ne?
So kann ja auch mal sein, dass nur 10 Plätze frei sind und 10 bringt der Gastronom selber mit.
Mhm.
Ja, soll halt allen Spaß machen, ne?
Ja.
Genau. Aha. Ja. Craft Beer Tastings schießen ja auch wie die Pilze aus dem Brunnen, habe ich so ein Gefühl. Braukurse, alles gerade voll am Start. Ja. Craft Beer geht auf jeden Fall so langsam durch die Decke. Ist fast so wie mit Naturwein, habe ich ein Gefühl. Oder ist das gerade nur die Woche so schlimm?
Nö, das ist schon ein Trend, würde ich jetzt sagen. Also dieses Jahr, es wird halt sehr kontrovers diskutiert, weil Leute es hassen oder lieben oder hassen. Das geht halt sehr breit auseinander. Aber es ist ein spannendes Thema. Also ich
kannst du mir sagen, was so ein Naturwein ausmacht zum normalen Wein? Weil ich habe da überhaupt keine Ahnung von.
Also man kann jetzt nicht sagen, die klassische Definition von Naturwein.
Hat das irgendwie was mit der Klärung zu tun? Nee, oder?
Ja, es hat mit verschiedenen Sachen zu tun. Das kann spontane Vergärung sein. Das heißt, dass das von Hefen passiert, die in der Luft sind. Das heißt, du gibst nicht aktiv irgendeine Hefe hinzu, damit es gärt, sondern du hast ja auch ein gewisses Milieu in so einem Keller.
Quasi wie bei diesen belgischen Bieren so ein Lambic.
Ja, ich glaube ja. Das heißt, du lässt es spontan vergären. Es kann aber auch schon sein, dass es kann im Weinberg beginnen, dass du da sehr ökologisch arbeitest. Es geht jetzt auch nicht um so eine Bio- und Zertifiziert-Geschichte, sondern einfach nach einem sehr handwerklich ausgerichteten Wein. Das heißt, du bist auch mehr im Weinberg, du arbeitest mehr am Wein, das heißt, du reduzierst den Ertrag. Da kann wahnsinnig viel im Weinberg schon passieren. Dann hast du bei der Produktion, bei der Gärung und nachher auch im Bereich, wenn du es abfüllst auf Flaschen, wird ja geschwefelt, um die alkoholische Gärung irgendwo abzubrechen. Und je mehr Schwefel drin ist, desto kann halt schon mal sein, dass Leute darauf reagieren. Wenn du am nächsten Tag Copping von Wein bekommst, kann das zum Beispiel auch am Schwefel liegen. Wie stark der Wein geschwefelt ist. Das steht ja auch immer drauf, enthält Sulfide. Und dieses Schwefeln wird halt gemacht, um diese Gärung abzubrechen. Das ist ganz wenig, was da drin ist, aber manche Leute reagieren halt darauf. Und auch darauf wird sehr stark verzichtet. Auch Klärung von Wein kann verzichtet werden. Das heißt, du hast schon mal so ein bisschen Apfel, so wie trüber Apfelsaft. Und das ist dann Wein.
Aber das hört sich für mich mehr nach Kopfschmerzen an, als wenn der Schwefel da drin ist.
Könnte sich so anhören, aber es ist wirklich, so ist es halt einfach nicht, ne? Also, man muss einfach sich da mal ein bisschen in die Materie eintrinken und ein paar Sachen probieren. Ich habe jetzt ein paar getrunken und ich fand es schon sehr, sehr spannend. Aber es sind halt keine einfachen Weine. Sowas machst du nicht, wenn du abends auf der Terrasse sitzt und einfach mal dir einen ballern willst. Dann ist es schon schwierig mit so Sachen. Die sind halt einfach ein bisschen komplexer. Da musst du dich ein bisschen drauf einlassen. Und man kann sie lieben oder man hasst sie.
Quasi das Sauerbier unter den Weinen.
Könnte sein, ja. Man könnte es vielleicht ein bisschen so vergleichen. Ja, dann ich habe noch was. Es gibt was Neues an der Animal Front. Letzte Woche das ist eigentlich schon 3 Wochen her, bei unserem Bauernhof, wo unsere Schweine sind, wurde ein Rind getötet, umgebracht, geschlachtet. Ja, und das war jetzt 2 Wochen, hat das abgehangen.
Hast du jetzt Platz wieder in der Kühltruhe?
Ja, nicht für ein ganzes Rind, das war ja auch nicht mein Rind. Also sie hat immer wieder auch Rinder. Und wurde halt jetzt eins geschlachtet und ich habe mich da mit den unedlen Teilen eingedeckt. Das heißt, die Teile, die sie jetzt nicht so einfach auch verkauft bekommen. Ne? Das Rind hieß Fides und wir haben dann direkt, was am Donnerstag geschlachtet worden ist, am Freitag in der Agentur einen schönen Burger davon gemacht.
Ah, geil. Hast du so, ja okay, es ist ja relativ frisch. Noch nicht eingefroren und so, ne?
Genau, es war komplett sehr frisch. Cool. Komplett frisch, sehr fett. Also es war, das Hackfleisch war sehr fett gewolft. Das war echt super für den Burger. Und
hast du die Buns selber gebacken?
Nee, ich habe die beim Bäcker bestellt, aber nach meinem Wunsch.
Aber die sehen, ich gucke gerade auf Instagram, die sehen sehr gut aus, ne?
Ja, ich habe meinen Bäcker mittlerweile so weit, der weiß, was ich will.
Oh, ja. Sehr schön. Ja. Und wie stark limitiert ist das? Wie viel Burger kannst du noch aus dem Rind zaubern?
Also ich habe, wie gesagt, ich habe nur einen Teil Hack gekauft. Und das waren jetzt 2,5 Kilo für die Agentur. Ich habe hier zu Hause für mich privat auch nochmal 2,5 Kilo gekauft. Und keine Ahnung, es haben ja auch andere Leute noch Hack gekauft. Deswegen, wir haben jetzt hier aus diesen 2,5 Kilo ungefähr 18 Patties gemacht, so ungefähr 150 Gramm.
Schön.
Und echt saugeiles Biest war das, weil das einfach der Fettgehalt stimmte. Ne? Also ich finde, das ist immer so das Problem, wenn du bei einem Metzger in kleinsten Mengen für dich so ein paar Burger-Dinger bestellst, dass du einfach mit dem Fett irgendwie
da fehlt immer was. Ich weiß, was du meinst. Hast du denn gesehen, was wir jetzt für ein Burgerfleisch
anstatt haben? Du Arsch.
Das ist gar nicht mal beneidenswert, weil das Problem ist, ne, wenn du diesen Burger gegessen hast und dieses geilen Fettgeschmack von diesem Tri-Age Beef im Mund hast, ne? Weißt du, was das große Problem ist?
Du magst die anderen nicht mehr.
Du willst die anderen nicht mehr essen.
Ja.
Und deswegen kann ich auch sagen, ne? Wenn wir jetzt einfach mal ausprobieren, ich habe noch was da, wenn wir, ob wir das dauerhaft ins Sortiment nehmen, wir bieten das halt einfach mal, wenn die Leute einen Burger bestellen, so auf als ganz normal kalkulierter Aufpreis für 4-5 Euro mehr an, ob die den Burger try-aged wollen, ne? Ja. Machen wir jeden Tag eine kleine.
Make it dry-aged.
Ja, ne? Und bitte noch mit Bacon. Nein, aber einfach mal probieren, ne? Und ist so krass eingeschlagen. Wir waren Montag ausverkauft.
Ich hab's gelesen.
Alter Schwede, ey. Ich habe viel mehr bestellt, als wir brauchten. Und es war einfach schon Sonntag weg. Es hat einfach mal alles gesprengt. Und da will ich jetzt einfach nicht so mich drauf verlassen. Deswegen machen wir jetzt einfach so ein Experiment ohne Werbung. Einfach mal gucken, wie so die Kundschaft drauf anspringt. Ja. Weil der Pastrami-Burger ist ja auch wie Sau eingeschlagen als Burger der Woche. Ist jetzt aber nicht so der Mega-Renner. Und ich verstehe es nicht. Ist einer meiner Lieblingsburger.
Ich muss noch mal essen kommen.
Ja. Ja, und Tri-Edge probieren wir mal aus. Ist echt geil. Wobei halt der Fettgehalt nicht ganz so hoch ist, wie bei dir wahrscheinlich beschrieben.
Ja.
Deswegen haben wir uns auch dagegen entschieden, den Tri-Edge-Burger Medium Well oder Well dann zu verkaufen.
Mhm.
Weil da ist dann in der Tat schon wieder, weil da so viel Fett verloren geht, wenn du den versuchst durchzubraten, dass der dann gar nicht mehr so nach diesem Tri-Edge schmeckt. Dann schmeckt schon wieder der normale saftiger und besser als der Tri-Edge-Burger. Und deswegen haben wir gesagt, machen wir nicht.
Ja.
Ist auch, die Leute sparen auch Geld, ne? Haben ein besseres Erlebnis.
Ja.
Wir wollen ja nicht irgendwie zwanghaft Geld verdienen, sondern stellen immer das Erlebnis natürlich in den Vordergrund.
Macht Sinn, ja.
Ja. Das zahlt sich dann am Ende doch, glaube ich, dann trotzdem aus.
Ja. Ja, ich habe jetzt von Fides neben Hack Rouladen mir geholt. Das irgendwas über ein Kilo.
Aber wurde das wieder von so einem Metzger komplett zerlegt in Teile, die man dann direkt verwenden kann?
Ja, genau. Also ich habe jetzt, war auch bei der Zerlegen nicht dabei. Das war ja jetzt zu kurzfristig gewesen, dass ich mitbekommen habe. Ich bin froh, dass ich noch was kaufen konnte. Dann habe ich das Herz gekauft, die Zunge.
War noch ein Herz da, ja?
Es war noch ein Herz da. dann habe ich einen schönen Braten davon geholt. Und ja, dann so Beinscheiben, Sandknochen, um nachher ein schönes Süppchen davon zu machen. Hohe Rippe.
Ja.
Das ist hohe Rippe, ja. Genau, so Short Ribs würde man die, glaube ich, auch, die kommen ja eigentlich auch in die Suppe, ne? Also in Deutschland, wenn man nicht so, die smoked. Ja. Ich glaube, das ist doch das Gleiche, oder?
Boah, bei Ribs und Cuts, ne, da hast du mich echt, weil, ja, ne? Da müssen wir mal ein Interview mit Don Caruso machen. Der kann uns das genau erklären. Der erzieht ja quasi auch immer sich die Metzger, da wo er es herbezieht. Ja.
Ja, sinnvoll. Sehr, sehr sinnvoll.
Ja, und hier sowas wie Teil dein Schwein und hier Rindersharing und sowas, das wird ja immer mehr, ist gerade immer mehr im Kommen, ne?
Ja. Finde ich auch echt coole Sache, weil ich finde es geil, wenn dein Essen einen Namen hatte. Ich weiß auch nicht, das ist einfach das Ehrlichste, was du machen kannst.
Ja, und ich glaube, gerade dadurch, ich weiß nicht, ob du das vorfinanzieren musst, aber das ist ja bei manchen so, dadurch gewährleistest du ja auch einfach, dass es gesund aufwächst und ja, schön.
Ich bin echt froh, bei dem einfach diesen Bauernhof in der Nähe zu haben und einfach zu wissen, wenn da Hühnchen, Suppenhühner oder Grillhähnchen oder einfach nur die Eier, die von da kommen, ist einfach, da macht einer mit Passion seinen Job und liebt die Tiere. Ich muss das mal verlinken. Ich weiß nicht, ich habe das irgendwann mal auf Facebook, glaube ich, geteilt, von diesem Bauernhof, also die Margret, die den Bauernhof hat, die hat ein blindes Reh. ein blindes Reh, was jetzt bei ihr zu Hause als Haustier wohnt.
Das hast du geteilt. Das habe ich. Ich habe kurz mal durch diesen Beitrag kurz geklickt.
Ja, ich werde das nochmal verlinken, weil da seht ihr halt die Margret, unsere Schweine, Hühner, Rinderbäuerin, wie sie leibt und lebt und wie sie halt auf ihre Tiere steht. Und das ist halt echt zu schön eigentlich. Dieses Reh wurde von der Tierärztin, die haben das in irgendeinem Loch gefunden, weil es da reingefallen war. Und es sollte halt zum Aufpäppeln zur Margret. Und die hat dann ganz schnell festgestellt, dass das Tier halt blind ist. Deswegen ist es wahrscheinlich auch in die Grube gefallen. Und natürlich so einfach nicht überlebensfähig ist da draußen.
Klar.
Und das ist mittlerweile so zahm und läuft hinter ihr her. Also das hört ihr echt aufs Wort und vertraut ihr blind. Das heißt, wenn die Margret klackert mit der Zunge zum Beispiel, bleibt das einfach stehen. Das heißt, wenn Margret sieht, dass es irgendwo gegenläuft, macht sie das Geräusch und das Tier bleibt einfach stehen.
Okay, aber du musst auch immer gucken, wo läuft es gerade hin, ne?
Ja. Naja. Ja, aber mittlerweile ist es auch so, dass die Jäger rundherum immer bei Margret anrufen und fragen, ob ihr Reh da ist, weil sie jetzt jagen gehen, nicht, dass es dann abknallen und so. Also echt zu schöne Geschichte.
Ja, schön.
Aber da könnt ihr einfach mal Margret in Aktion sehen.
Ja, sowas habe ich ja leider nicht in der Nähe, ne? Aber ich kann ja einfach bei meinem Metzger, einfach mal eine Tüte Gemischtes bestellen. Habe ich letzte Woche gemacht. Wie früher die Tüte Süßes, ne? Also ich war so angefixt von den Sachen, der hat ja echt geile Sachen, Hausmacher-Sachen und so vorbeigebracht.
Ach, ja, das war der Metzger, der im Laden einen Wurst gemacht hat, ne?
Ja, genau, der Metzger Holger Kleinjung, ne? Und der hat so extrem geile Wurstwaren, so irgendwie sehr ursprüngliche Sachen, ne, irgendwie, was du hier irgendwie auch dann in so einer Stadtmetzgerei irgendwie teilweise nicht bekommst. Und der hat mir einfach mal was fertig gemacht. Oh. Mega lecker, irgendwie, schon eine andere Nummer.
Sehr cool.
Ja.
Engelskirchen.
Ja, das muss man halt mit so einer kleinen Tour nach draußen verbinden.
Ja.
Aber er hat uns an den Tag beliefert mit Würsten für Worst-Case-Szenario und da habe ich das sehr klar gemacht, dass er mir was mitbringen muss. Und ja, ich guck mal, wie lange das jetzt hält, bis ich dann was Neues kaufen muss.
Sehr gut.
Weil lieber so als irgendwie so einen anderen Scheiß hier kaufen.
Ja.
Definitiv.
Ja. Dann habe ich letzte Woche gelernt, wie man Markklößchen richtig macht. Weil
ganz ehrlich, ich habe noch nie als Koch habe ich noch nie in meinem Leben Markklößchen machen müssen.
Echt nicht?
Ja, wann denn? Wieso? Warum? Wo?
Ihr kauft die fertig oder was?
Wenn das mal so war, dass irgendwo Markklößchen reinkam, und ich erinnere mich, dass es bei irgendeiner Hochzeitssuppe war, wo 15 verschiedene Zutaten reinkommen. Mhm. Ist ja so, ne? So eine Hochzeitssuppe lebt ja von diesen zig verschiedenen Einlagen. Ja. Ja? Und da waren die garantiert nicht selbst gemacht, das kann ich dir sagen.
Ja. Okay, aber ich habe es einmal versucht, weil meine Frau liebt Markklößchen, ich wollte sie unbedingt mal machen. Hab beim Metzger Markknochen gekauft, hab das Mark rausgedrückt, dann in der Pfanne ausgelassen, hast du dieses pure Fett in der Pfanne. Mhm. Dann habe ich das gesiebt und dann habe ich in meinem Scheißrezept Paniermehl und Milch stehen gehabt und keine Ahnung. Ich habe die Dinger geformt und ich habe nochmal nachjustiert und die sind mir trotzdem ausgeflockt in der Brühe und ich war nur am Sicken. Ja, und dann hat sich die Caroline, mit der ich auch den Supper Club gemacht habe, unter anderem, sich meiner erbarmt und hat gesagt, hier, ich zeig dir mal, wie das geht. Bei mir klappen die ganz gut. Du musst die einmal den Teig fertig in der Hand gehabt haben, damit du weißt, welche Konsistenz der haben muss. Und ich muss dir sagen, ja. Das hat's echt gebracht. Also, war schon mal richtig, Knochenmark aus den Knochen drücken, dann grob hacken. Das ist so wie so ein bisschen bröseligere Butter. Hast du dann dieses Knochenmark. Das kommt dann in eine Pfanne. Lässt du schön ganz langsam aus. Da sind dann auch so ein paar feste Bestandteile drin, wie so Grieben werden die dann. Aber musst du schön ganz langsam halt auskochen. Oder ja, kochen ist halt, weil du machst es wirklich sehr sanft. So nur 20 Minuten, 25 Minuten. Und dann gießt du das durch ein Sieb, fängst das Fett auf. Und dann gibst du in eine Rührschüssel halt deine Eier. Also ich muss das Rezept nochmal genauestens von ihr bekommen, aber im Grunde hast du dann Eier und schlägst das dann mit diesem flüssigen Knochenmarkfett, schlägst du das auf. Das ist quasi wie eine Hollandaise von vom Knochenmark und Ei.
Okay.
Und dann
muss das so quasi so zur Rose abbinden oder eher?
Ja, fast. Also es bindet sich fast so ab. Also
okay.
Es ist gar nicht so genau so wichtig. Du machst halt deine Portion Eier pro Knochenmark Fett. Ich weiß gar nicht, wie das Verhältnis ist, aber von der Konsistenz her ist es nachher ein bisschen festere Hollandaise. Mhm. Und da rein packst du nachher dein Mie-de-Pain. Also du hast Toastbrot ohne Rinde. Das habe ich in den Mixer getan, damit es schön fein wird. Aber es ist ja schon noch feucht. Und das kommt dann dazu. Dann würzt du das Ganze mit Muskatnuss und kannst noch gehackte Petersilie dazu tun. Ja. Und das, also auch dieses Verhältnis Toastbrot zu Mark Hollandaise hast du natürlich auch wieder im Griff. Und wenn du dann diese Masse formst,
ja,
das funktioniert einfach. Also von der Konsistenz her, ich kann es gar nicht genau beschreiben. So ein bisschen was, ja, Mürbeteig ist, glaube ich, zu feste. Es hat ein sehr fettiger Teig. Den kannst du eindrücken und der bleibt aber auch eingedrückt. Er kommt nicht wieder raus oder sowas. Und davon formst du dann sehr, sehr kleine Bällchen, weil die gehen nochmal um bestimmt die Hälfte auf.
Okay.
Die darfst du dann auch nicht kochen, sondern die lässt du einfach in einer Rindfleischbrühe langsam ziehen. Und dann gehen die auch auf. Und die Brühe verliert an Aroma. Also gerade für diesen Teil solltest du vielleicht nicht schon deine selbstgekochte Rindfleischbrühe nehmen, sondern einfach so eine Pulverbrühe, nur um die gar zu ziehen. Und wenn du dann halt deine Suppe fertig gemacht hast, aus einem richtigen schönen Stück Rind und Rinderknochen, tust du dann die fertigen Klößchen einfach zum Ende hin da rein.
Ach, kann man dann nicht besser, bevor man so eine Fertigsuppe nimmt, so einen Heißleger einfach mit Salzwasser machen oder so?
Ich weiß es nicht. Also das ist schon gut, wenn du dieses Rindfleischaroma hast, dass es natürlich auch nochmal in die Knochen, also in die Klößchen reingeht, ne?
Okay, ja, aber dann hast du ja dieses Brühpulveraroma, was in die Klößchen reingeht, oder?
Ja. Ja, da kannst du ja natürlich auch, du kannst Rinderfond kaufen oder, also da, ja. Da steht halt, oder ein gutes Brühpulver, Rind, Bio, keine Ahnung. Also
ich hab da ja was Gutes. Habe ich das erzählt, was ich mir angeschafft habe? Ich habe so ein argentinisches, so ein Gläschen, so ein ganz kleines Gläschen gekauft, 100 Gramm. Mhm. Und da ist die Kraft von, also da ist quasi 3 Kilo, ist so eine ganz dickflüssige, dicke Paste. Das ist quasi 3 Kilo Fleisch.
Eingekocht.
Also erstmal wahrscheinlich eine Brühe rausgezogen und dann runtergekocht oder so, ne? Mhm. Auf jeden Fall so also extremes Fleischaroma, so ein richtiges Beef-Aroma halt, ne?
Okay.
Und das kannst du halt überall dran geben, wo du jetzt keine Fleischbrühe Pulverzeugs dran machen
okay,
möchtest.
Was ist das?
Oh, wie heißt es denn? Das ist irgendwie eine deutsche Familie, die das in Argentinien macht. Das ist irgendwie, heißt es Fleischkonzentrat oder so? Mhm. Fleischextrakt. Irgendwie so. Ich kann ja mal zum Kühlschrank gehen. Und das hat der Jan Böhmermann mal in einer Sendung erzählt. Ne? Da war ich auch erstmal baff, dass der irgendwas vom Kochen irgendwie ansatzweise erstellt. Aber der kennt das halt von seiner Oma. Und seine Oma macht auch dieses Salzgemüse. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
Nee.
Da lässt man einfach ganz viel so Wurzelgemüse, also so Gemüse, was man zum Brühe Pulver machen nimmt, lässt man durch den Kutter und packt dann jede Menge Salz dazu in einer Tupperdose und dann zieht das halt durch und dann ist das ein Jahr haltbar und ja.
Okay.
Nimmst du statt Gemüsebrühe? Sekunde. Erstmal mit den Hörern am Kühlschrank. Englert Fleischextrakt. Original südamerikanisch. Aha. Kostet irgendwie so 10, 12 Euro. Ja, aber das hält auch. Und du hast es immer da. Du hast nicht erst, ich glaube auch nicht, dass das kaputt geht, so wenig Flüssigkeit, wie das drin ist. Es ist wirklich so zäh cremig.
Aha. Ja, wieder was gelernt.
Der Böhmermann, ne?
Der Böhmermann.
Meinungsmacher 2015 war der, glaube ich. Ne? Ja. Irgendwie so habe ich gelesen, ja.
Ja.
Ich sag's dir.
Sehr schön.
Tja, ansonsten habe ich nur Fritten gefressen in Holland und Bier gesoffen. Ja, ja, also zwischen Wurstkäs-Szenario im Laden ein und der Woche Wurstkäs-Szenario am Klobetrotter in den Foodpassagen musste ich einfach mal eine Woche raus. Also, ne? Und tja, dafür habe ich dann die Internorga gecancelt, obwohl ich schon Eintrittskarten hatte, Übernachtung, sogar Zugticket einfach mal gecancelt. Ne? Wenn man es mal kann. Ja, ne, hat mir auch ein bisschen in der Seele wehgetan. Und wir waren in Holland und haben waren ein bisschen in einem Alkmaar. Wir waren auch vor diesem geilen Käseladen, von dem du auch schon erzählt hast. Ja. 5 Minuten nach Ladenschluss.
Nein.
Ich hoffe, du hast den Tweet richtig deuten können.
Ich habe ihn genau andersrum. Das war knapp, habe ich verstanden. Habe ich gedacht, ich habe es gerade noch geschafft.
Nein, das habe ich nicht.
Nein.
Also, das war irgendwie, verkackt.
Danke, Martin. Vielen Dank.
Ich habe mich auch drauf gefreut.
Boah, das tut ihn so richtig weh. Ich habe mich so richtig drauf gefreut.
Ja. Und, das war echt kacke. Also, das ist echt ein bisschen doof gelaufen, aber, ja. Dann Fritten gegessen. Also, wir waren 5 Tage insgesamt da, 4 Nächte. Ich glaube, wir haben 3-mal Fritten gegessen. Ich habe auch einen Burger gegessen, der erstaunlich gut war.
Mhm.
Da echt so, in so einem Touri-Laden am Meer mit Meerblick bestellst du einen Burger. Okay, hat auch schon 14 Euro gekostet, aber das ist ja alles teuer. Ja. Ne? Und dann fragen dich auf einmal, ob du den Medium essen willst. Und dann war ich so extrem irritiert.
Ja,
so,
ja.
Ich gehe in den ganzen gehypten Berliner Burgerläden und ich kriege so ein durchgegartes Zeug, wahrscheinlich auch noch TK vorher oder so, vorgesetzt. Und auf einmal am Meer fragt mich einer, ob ich das Medium haben möchte. Ja, extrem geflasht. War jetzt nicht der Burger irgendwie meines Lebens, aber war schon ein extrem guter Burger. Da könnten so einige Burgerläden sich in Köln eine Scheibe abschneiden. Ja, aber was mich sehr enttäuscht hat, wir waren ja in Hollands bester Frittenbude und im Sommer war ich in der zweitbesten Frittenbude Hollands. Die Fritten sind ja geil, ne? Aber die Soßen sind ja eine Katastrophe, ne? Die machen ja nur Fertigzeug drauf. Also klar kann man das essen und so in der Kombination alles gut, aber warum machen die denn keine Soße? Weißt du, die holen sich ja so einen drauf runter, dass sie die Pommes selber machen und hier die Qualität und wir nehmen extra die Bintier-Kartoffel, weil die noch besser ist als die andere. Und und dann hauen sie dann so Knoblauchsoße drauf, wo du einfach nur das Pulver auf der Zunge hast in der Fresse. Das geht ja gar nicht. Und ich verstehe die Holländer nicht mit ihrer Esskultur. Manche Sachen sind extrem cool. Ne?
Mhm.
Wie zum Beispiel dieses vorgeschnittene Gemüse. Es gibt ja Menschen, die sind da überhaupt kein Fan von. Ich finde es aber geil, wenn du irgendwie gerade zum Feierabend schnell mal ein Wokgericht machen willst, greif einfach zu dem Gemüse und ziehst dir das durch den Wok.
Weißt du, was da für Keime in diesen scheiß Plastikbeuteln sind?
Muss das noch heiß genug braten? Nein, aber ey, ich glaube nicht, dass das so mega lange bei den Holländern liegt. Ohne Scheiß. Und ich glaube auch nicht, dass da so mega Keime drin sind.
Die haben die Scheiße doch hier getestet.
Ja, aber das ist das Problem.
Die haben Salat und
ja, aber die haben das ist das Problem. Oh. Und die haben das hier getestet. Ne? Diese Kultur gibt es ja gar nicht hier. Weißt du? In Holland fressen die alle das Zeug. Also das heißt, das steht nicht 3 Tage im Supermarkt. Und was die hier rausgeholt haben, ist bestimmt nicht so ein Zeug, was sich jeden Tag dreht. Weißt du? Ich würde ja auch nicht hier in Köln in Rewe gehen und mir so ein fertig geschnittenes Zeug kaufen. Ne? Aber irgendwie, ich finde das irgendwie da relativ praktisch. Oder für eine Gemüsebrühe zum Aufsetzen. Du nimmst das mit, willst abends eine fette Brühe haben, aber hast überhaupt gar keine Zeit, eigentlich frisch zu kochen. Und das ermöglicht dir das erst überhaupt, ne? So diese, das ist immer noch besser als eine gekörnte Brühe für Marklöschen zu nehmen.
War ja nur ein Vorschlag. Man kann ja auch eine selbstgemachte nehmen. Das war ja einfach nur ein Anwendungszweck hier.
Nein, aber, so, es gibt so ein paar Sachen, holländische Esskultur ist extrem seltsam. Vor allen Dingen am Meer hat jeder scheiß Laden einfach die gleiche Karte wie der Laden daneben. Ja. Ich weiß nicht, ob die ja nur einen Kochausbilder haben oder sowas. Ganz, ganz, ganz seltsam. Ja. Naja, ein paar Frittiers gegessen. Matthias, wie immer. War auch cool. Ein Fischgeschäft, wo das Handwaschbecken einfach an der, zum Ausgang an der Tür ist. Da kannst du dir die Hände nochmal waschen wegen dem Matthias. Man ist extrem nett. Ansonsten, was wir entdeckt haben, war ein geiler Törtchenladen. Der war mitten im Alkmaar. Hat sowas, so Törtchen gemacht, so auf dem Niveau von Törtchen vom Aussehen. Mhm. Geschmacklich würde ich vielleicht sagen, eine Note noch drunter, aber das Zeug hat nichts gekostet. Das hat zwischen 2,50 und 2,90 Euro gekostet. Das sind die Dinger, die bei Törtchen bei 5,90 Euro anfangen.
Okay.
Vom Preisniveau. Super geil. Also haben wir uns mal gerne was da mitgenommen. Ja. Und dann haben wir was im Supermarkt entdeckt, was richtig schön für Diskussionen gesorgt hat. Ich glaube, ich habe noch nie so viele Kommentare auf Instagram gehabt. Hackfleisch vegan. Es war vegetarisch, glaube ich, genau. Ich habe so erstmal vegan hingeschrieben, aber es war doch nur vegetarisch.
Okay.
Muss das sein? Was sagst du? Komm.
Ich finde, muss nicht sein. Also, ja. Wie ist doch Bullshit. Wieso braucht man so einen Scheiß?
Ich verstehe es einfach auch nicht. Klar kann man auch, also das ist genauso wie eine Wurst, ne? Wobei, sogar selbst bei einer Wurst denke ich mir so, ne, wenn die unbedingt einen Hotdog essen wollen, ne, okay, ne? Aber man kann doch tausend Sachen machen statt Hack. Also diese Würmer, kennst du, dieses gewölfte Fleisch, ja. Nachimitiert als Hack.
Ja. Ich hatte das jetzt, wie wir den Burger in der Agentur gemacht haben, ein Kollege ist Vegetarier, den habe ich dann. Das war einfach ein vegetarischer oder veganer Patty, nee, vegetarischer Patty, mhm. Irgendwie Supermarkt gekauft, haben wir dann gemacht. Ich habe, wir waren zwei drin, wir haben dann auch den zweiten einfach mal alle mal probiert. Ich fand krass, wie das nach gebraten, also nach Fleisch gerochen hat, also nach gebratenem Fleisch,
ja.
Wie so ein Burger Patty, gebratenes Burger Patty, das auch gerochen hat im Rohzustand. Aber im Geschmack war es halt sehr getreidig. Also und Konsistenz her sehr fest. Ja, ich habe echt nicht gewusst, warum man das braucht.
Ja, also irgendwie kann man, also ich kann ja auch verstehen, wenn die Leute irgendwie einen Burger essen wollen, aber der sind Vegetarier, ne?
Ja.
Da gibt es in Holland zum Beispiel extrem cool aus Pilzen Patties gemacht, aus ja. Rote Beete Patties gemacht. Aus, ja, die hatten wirklich alles da. Seitan, Tofu. In einem Supermarkt, ich habe gezählt, 8 verschiedene vegetarische Patties und vegan, ne?
Mhm.
Mega krass. Aber warum macht man denn, imitiert man denn einen Hack? Was willst du denn aus dem Hack machen, ne? Und, sehr geil, von dem veganen Burgerladen, der Ulrich, ne? Hier, Bunte Burger hat, drunter im Bild geschrieben, fast so gut wie Haribo Ananas aus Truppi Frutti. Da will er natürlich ansprechen. Warum imitiert man denn Ananas? Als Weingummi, ne? Ah, das ist schon wieder dieses Niveau. Ich weiß es nicht. Das ist schon sehr, sehr schwierig. Aber, irgendwie, viele haben drüber gelacht, ne? Und gesagt, ja, was ist das für ein Scheiß? Und ein paar Leute sind dann wieder auf die Schiene gesprungen, mussten sich verteidigen halt, ne?
Ja.
Und, ja, fanden auch meinen Post dann scheiße, ja.
Ah, sonst,
ja. Ne, aber, also, das ist so wirklich die Nummer, die dann wirklich zu hart ist, ne? Also, ich weiß auch nicht, woraus das Zeug gemacht ist, ne?
Ja. Es sieht einfach, Zusatzstoffe.
Es sieht einfach aus wie rohes Hack. War sehr schockierend. Ich habe schon so einiges gesehen, auch auf Messen und so, aber, ne, klar, also hier, ne, Chicken Nuggets und was es nicht alles gibt, vegan und vegetarisch, aber hier halbes Hähnchen nachgepresst und sowas, ne? Aber irgendwie diese Hackwürmer nachzumachen, unfassbar.
Und die Frittenbude in Alkmaar war The Flaming? Flaming? War das die berühmte? War es eine berühmte?
Ja, das ist, glaube ich, die letztes Jahr oder vorletztes Jahr auf Platz 1 war. Oder weiß nicht, ob die dieses Jahr ist.
Okay.
Ja, und die waren mega extrem gut. Wir finden aber, in Bergen gibt es eine bessere Bude. Und das liegt aber daran, ne, auch da habe ich direkt eine Theorie zu, die in Bergen sind extrem knusprig, ne? Ich habe mir auch aufgeschrieben, welche Fritteuse die benutzen, so als Fortbildungsmaßnahme. und das liegt dran, aber ich habe in Bergen war ich schon 3-4 Mal die Pommes essen. Und wenn wenig los ist, sind die Pommes extrem knusprig. Ne? Wir haben eine 15 Minuten Autofahrt gehabt und danach waren die noch immer noch richtig crunchy. Ne? Aber okay, wenn viel los ist, sind sie so auf dem Niveau von diesem Fleming. Ne? Also,
da musst du mir mal sagen, ich bin nämlich im August in Karl-Anzog und da will ich mir selber meinen Käse besorgen.
Ja, mach das mal. Bringst du mir welche mit? Nee, bis dahin war ich ja schon wieder dreimal da. Nein.
Oh. Ja, also dann bring mir vorher welchen mit.
Ja. Und ist echt nicht so irgendwie leicht, so die perfekten Pommes zu finden. Ja. In Belgien habe ich ja viel Schlimmeres erlebt. War ich ja sehr, sehr enttäuscht. Ja. Da gibt's, von daher. Ja, ich habe auch noch eine Spezialität gegessen im Alkmaar. Die Alkmaarse Bowl heißt das. Mhm. Brandteig mit Sahne, Eierlikör und Schokolade. Das ist ein. Ja, muss man mal gucken. Auf Instagram natürlich.
Ach, das Ding, ja.
Alter Schwede, ey. Das kannst du zu viert essen. Ja, das kannst du zu viert essen. Unfassbar. Brandteig frittiert, glaube ich. Wow. Ja. Kann man mal machen, ne?
Sieht lecker aus, kann man mal machen, ja.
Ja.
Tja,
das war wieder, ja, das, was man so mal erlebt hat, ne?
Ja, kann man sagen. Ja, sehr schön. Sehr schön. Was wollte ich noch sagen?
Ankündigung!
Ankündigung?
Nein.
Doch, bisschen, ja. Ich steige in Martins Fußstapfen und werde hier auf einem Wanderfest im Ahrtal Hotdogs machen.
Ach, das war nur eine Probe letztens.
Das war nur Probe.
Du warst es hinter dir.
Nee, ich hab das erstmal ausprobiert. Und den Leuten den Mund wässrig machen, denn am, 21. bis, Mist, ich wollte es doch.
Was ist das denn jetzt für eine Ankündigung? Boah, wie schlecht vorbereitet.
Ja, mein Internet ist ja leider ein bisschen putt, ne? Irgendwie.
Ja.
Es ist im April und es gibt Wine Dogs. Da sind zwei verschiedene Hotdogs in Anlehnung an den Wein aus dem Ahrtal. Zum einen den Pinot Dog mit Spätburgunder Zwiebeln, Bacon Mayonnaise und noch Bacon on top. Oder den Riesling Dog mit Riesling Zucchinis, Honig-Senf-Mayo und Sonnenblumenkern. Und ich mache das zusammen mit der Caroline.
Ja, sehr schön. Und,
und
dann steht ihr da und verkauft Hotdogs quasi.
Genau. Das ist ein Wanderveranstaltung rund um Dernau hier an der A. Ich glaube, der Bernd Labich, ne? Der müsste das kennen. Der ist öfter in Dernau. Sehr schöne Weingüter und Restaurants in der Ecke. 23. 24. April ist dieser Dernauer Weinfrühling und das ist rund um Dernau rum. Da hat man, ich weiß nicht, wie lange der Kurs ist, aber man kann da auch ganz spaßig an einem Nachmittag zwei, drei Stündchen halt rundwandern und da sind halt überall am Weg Weinstände und halt Essensstände und cool. Wir machen halt einen davon. Und wir machen das natürlich mit jemandem, der Wein macht und das ist die Julia Bertram, die ist vor 4 Jahren deutsche Weinkönigin gewesen.
Die durfte ich auch schon kennenlernen.
Genau. Und die kommt hier von der A und die hat uns gefragt, ob wir nicht irgendwas Leckeres zu essen machen wollen und da habe ich kurz überlegt und würde das natürlich sehr gerne machen, weil ich schätze ihre Weine sehr und die Chance zu haben, dann dort mit ihr zusammenzustehen, habe ich dann einfach mal wahrgenommen und Caroline und ich stehen also 23. 24. April in Dernau im Weinberg und machen Hotdogs.
Sehr schön.
Also wer ein bisschen laufen will, ein bisschen wandern, ein bisschen Wein trinken oder nur Wein trinken, ohne viel zu laufen, der sollte einfach mal vorbeikommen und bei uns Hotdogs essen.
Und Wein trinken.
Und Wein trinken, genau.
Sehr cool.
Und dann gibt's noch, das müssen wir aber, das ist nur schon mal zur Ankündigung, Martin, im Sommer gibt's ja so einen kleinen Summer of Supper und da haben wir auch Großes vor, ne? Aber wir wollen nicht zu viel verraten.
Da soll irgendwas passieren, ich habe schon irgendwas gehört, ja. Sollte man sich einfach mal alle Tage frei halten, wo es Summer of Supper ist, den ganzen Summer of Supper.
Ja, ne? Das steht schon fest, ne? 8. Juli, 6.
8. Juli geht's los, ne?
8. Juli.
Und dann, naja.
Bis 24. 24. Ja. Juli. Also in dem Zeitraum ist der Summer of Supper im Marieneck. Solltet ihr euch auf jeden Fall ein bisschen was freihalten. Mehr dazu bald.
Definitiv. Also da wird einiges gehen. Und auch an den Tagen, wo du oder ich oder irgendjemand anders, den wir kennen, nicht da sind, es hat sich bis jetzt mal gelohnt, da mal essen zu gehen. Also sensationell, was die Leute da teilweise auftischen. Und zu wirklich moderaten Preisen. Und die Abende sind immer extrem schön, was man so hört.
Ja, ich war Summer ja auch auf... Ich war einen selbst gekocht und auf einem war ich. Und das war echt ein schönes Happening. Sehr lecker, ja.
Eine sehr, sehr schöne Veranstaltung, die da im Marieneck stattfindet. Kann man nur wärmst empfehlen.
Wir werden euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, wann es wieder soweit ist.
Das sind ja noch ein paar Monate, ne? Tja.
So. Und jetzt?
Ja, jetzt trinke ich mein Bier aus, bevor es Zimmertemperatur erreicht hat.
Und ich würde sagen, wir machen noch unser Chefkoch-Zufallsrezept, oder?
Ich hätte es beinahe vergessen. Dass du so in letzter Zeit immer dran denkst. Der Wahnsinn.
Ja, das hat, Hörer hat es auch sehr gefallen, was ich gesehen habe. Die haben Kommentare geschickt und sich sehr darüber gefreut, dass es wieder soweit ist. Ja, ich habe komisches Internet bei mir am Rechner. Ich hoffe, ich kriege das jetzt über die mobile App irgendwie, das Zufallsrezept.
Alter Falter, ja, erzähl du erst ruhig.
Ich muss erst nur die Funktion finden auf der Handyversion.
Scheiße. Hast du kein 3D-Touch? Ah.
Nein. Wie lautet denn die Uhr? chefkoch.de/Zufallsrezept, oder?
Hast du nicht mal die App installiert?
Doch. Ich weiß nicht, ist es in der App drin? Ohne 3D-Touch?
Bestimmt, oder? Warte mal. Wenn man auf mehr geht...
So, okay, ich hab's.
Ja toll, jetzt ist mein Rezept weg, oder? Mein Zufallsrezept ist weg. Nein!
War das so gut?
Das war sensationell.
Nee, ich...
Auf der Titelseite, unten in der Mitte. Zufallsrezept.
Da! Ah, stöbern.
Ja.
Sehr gut, ich hab's.
Ja, erzähl.
Kalter Erdbeerpunsch. 500 Gramm Erdbeeren püriert, 2 Orangen, Saft davon, 4 Esslöffel Orangenlikör, 2 Tassen Rotwein, 200 Gramm Erdbeeren fein geschnitten, etwas gezuckert, eine Flasche Sekt.
Ja. Und wie viel Kopfschmerzen?
4,5 Sterne. 3,5 Sterne. Könnte also Kopfschmerz verursachen bei erhöhtem Genuss.
Ja, ja, ja. Sind das nicht so die Getränke, die entweder mit 40er Frauen so trinken, wenn sie Spaß haben wollen, oder Leute unter 18, die heute mal richtig Vollgas geben?
Ich weiß es nicht, Martin. Vielleicht bist du da näher am Thema. Also.
Vielleicht näher ich mich dem Thema wieder mehr, als ich mich den entferne. Ich weiß es nicht. Mein Rezept hat zumindest auch 3,5 Sterne.
Aha.
Und es ist sensationell Orangen-Grünkohl-Smoothie. Also ich habe da ja immer so ein Problem mit diesen Getränken, wo dann so Grünkohl und Spinat püriert wird. Und habe mich da so ein bisschen an das Thema mal rangewagt. Habe auch mal Spinat püriert letztens. Das muss echt perfekt dosiert sein. Dann macht das sogar geschmacklich Sinn.
Ja.
Ne?
Finde ich aber auch.
So, ne, und kann man sogar als lecker bezeichnen. Aber es ist für mich immer noch irgendwie kein Getränk. Und was zu trinken als Essensersatz finde ich extrem schwierig. Ich spreche mir ja gerne frischen Orangensaft, aber Grünkohl zum Trinken, das ist so, na, ich weiß es nicht. Also bei meiner Familie kommt das überhaupt gar nicht an. So absolut gar nicht, ne? Also da stehe ich auch als Einziger da und probiere das, ne?
Ja. Aber es ist bei uns in der Agentur auch so, wenn wir gesunde Woche haben, habe ich mir schon mal einen grünen Smoothie gemacht und irgendwie schreckt die Leute allein schon die Farbe ab.
Ich habe mega Bock drauf, das zu probieren und mal, ne, zu gucken, was steckt dahinter. Aber also was ich bis jetzt probiert habe, also, da habe ich auch extrem nachmengen müssen und man vertut sich da auch extrem, ne? So, gerade Ingwer zum Beispiel habe ich auch immer gerne zu viel reingetan. Ja.
Also gerade bei Grünkohl stehe ich mir echt mega heftig vor. Wahrscheinlich kommt es aber auch auf die Dosis an.
Ich lese mal das Rezept vor. Guck mal, 2 Orangen, 300 Gramm Grünkohl, frisch oder TK. Ich meine, bei so einem Getränk würde TK sowieso schon mal ausfallen. Dann eine Banane, 150 Milliliter Wasser und 3 Eiswürfel. Das heißt, die Hälfte ist mindestens Grünkohl. Wow. Das ist schon brutal.
Ja. Also ich finde halt mit jungem, grünen, frischen Spinat und dann mit Kiwi oder irgendwie, ja, auch Banane und so, da kannst du echt weil der junge Blattspinat ist ja jetzt auch nicht so ein aggressiver Geschmacksträger, aber Grünkohl stelle ich mir echt heftig vor.
Eieiei, das klingt definitiv gesund. Mhm. Ne? Vermittelt leider auch das Image, was so manchmal gesunde Sachen so an sich haften haben.
Ja.
Leider, leider. Gibt es von mir hier kein Fave.
Fave. Ja, ich glaube, damit haben wir das gesunde Wort zum Sonntag vollendet.
Ja. Ostern steht quasi schon fast vor der Tür.
Ja, stimmt. Was haben wir? Die nächste Folge käme Ostern raus, glaube ich. Wir sind jetzt den Sonntag, danach die Woche. Sonntag ist noch nicht Ostern. Doch. Nee, dann sind wir da eine Woche nach Ostern müssten wir wieder rauskommen, würde ich sagen.
Eine Woche nach Ostern.
Ja.
Kannst du schon irgendwas verraten, was du Ostern machst?
Boah, keine Ahnung. Wir wollen grillen.
Ja, super, wir auch. Aber erst Ostermontag. Dann genau, erzählen wir einfach schön, was wir Ostermontag gegrillt haben.
Wahrscheinlich, ja. Vielleicht werden wir da bis dahin auch irgendwelche anderen Spezialitäten gemacht haben, aber tja, das ist
erstmal. Das Grillendilemma.
Das Grillendilemma.
Immer noch sehr lustig.
Immer noch sehr lustig, das stimmt.
Ja.
Gut, dann vielen Dank, Martin, für deine Zeit.
Ja, ich danke dir, ne, fürs Aufnehmen, fürs Schneiden, fürs Hochladen, fürs Beschriften. Ne?
Kein Problem. Also bleibt dran mit euren Kommentaren. Hat mich sehr gefreut, was wir ein Feedback bekommen haben zu der Plankstetten-Klosternummer, zu den Brauern. Zu was auch immer, zu den Metzgern. Also es war echt schön von euch zu hören, wie gerne ihr das gehört habt. Und heute haben wir nur unser Gelaber drauf, aber auch dazu kann man natürlich immer ergänzend in den Kommentaren tätig werden. Pfafft uns durch bei iTunes, schickt uns Flatterklicks oder ja, schickt uns einfach ein Herzchen auf Twitter. Egal.
Ja, irgendwie so.
Wir freuen uns drüber.
Auf jeden Fall. Macht's gut und lecker, ne?
Genau. Bis dann.
Haut rein. Ciao.
Ciao.